Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Mein Name ist Reinhard Friesenbichler. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der RFU Research und wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Thema nachhaltiges Investment.
Und in diesem Zusammenhang taucht dann der Phoenix auf, geschrieben V-Ö-N-I-X. Phoenix, das ist die Nachhaltigkeitsbenchmark des österreichischen Aktienmarktes. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Es geht um diejenigen Unternehmen, die an der Wiener Börse zum einen notiert sind und die dann hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten führend sind. Und Sie sind einer der Partner, also die RFU Research, und sind verantwortlich für das Thema Analyse dieser Nachhaltigkeit. Das heißt, Sie sagen also der Welt, Sie sagen der Börse, Sie sagen den Anlegern, den Unternehmen, wie Nachhaltigkeit funktioniert, was das ist. Warum können Sie das eigentlich?
Es gibt eine Szene der sogenannten Nachhaltigkeits-Research-Agenturen, die sich so im Kontext dieses Investmentstils in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Und diese Nachhaltigkeits-Research-Agenturen, und wir sind eine von diesen, haben jeweils Konzepte entwickelt, um ökologische und soziale Performance zu messen. Ihre Frage, warum können wir das, kann ich jetzt ganz simpel beantworten, weil wir es schon lange machen und ein Modell entwickelt haben. Aber bei der Gelegenheit würde ich auch noch gerne ergänzen, dass die License to Operate, also quasi die gesellschaftliche und auch rechtliche Legitimation von Nachhaltigkeitsresearch, und das war früher tatsächlich Freestyle, jetzt zunehmend auch in den Fokus der Regulatorik kommt, und künftig müssen Nachhaltigkeitsresearch-Agenturen sich auch den diversen Regularien und Aufsichtsbehörden der Finanzmärkte unterwerfen.
Seit 25 Jahren machen Sie das. Das war ja eine Zeit, wo die meisten Menschen, und ich zähle mich auch dazu, noch nicht mehr wussten, wie man Nachhaltigkeit eigentlich genau beschreibt. Ich habe da immer bei der Forstwirtschaft dann angeklopft und da hieß es dann, ja, wenn du darfst nie mehr Holz schlagen, als im Wald nachwächst. Und das ganze Thema hat sich ja dann weitergedreht. Ist jetzt Nachhaltigkeit eigentlich messbar?
Es ist auf verschiedene Arten zu messen, aber es gibt natürlich kein objektives Maß für Nachhaltigkeit, ja, weil bei der Nachhaltigkeit, die enthält subjektive Elemente. Die Nachhaltigkeit ist ein dynamisches Gebilde. Denken Sie nur zum Beispiel dran, das Wissen über Klimawandel hat sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv verändert. Also der Blickpunkt auf Nachhaltigkeit ändert sich. Insofern laufen wir dieser Nachhaltigkeit immer ein Stück weit hinten nach beim Versuch, sie zu messen. Aber ich behaupte, es geht trotzdem. Es ist ungefähr so, wie wir Börsianer es ja gewöhnt sind, zu versuchen, die gute Aktie von morgen zu finden. Das entzieht sich ja auch der präzisen Messung. Und ähnlich ist es bei der Nachhaltigkeit.
Also das heißt, man muss irgendwo dahin kommen, dass es ein Standard wird. Also zumindest ein nationaler, vielleicht sogar internationaler Standard. Weil wenn es eine Frage der individuellen Definition ist, dann ist es ja nicht mehr vergleichbar.
Nachhaltigkeit hat ja was mit Ethik zu tun. Nachhaltigkeit hat etwas mit Werthaltungen zu tun. Und Werthaltungen haben eine kulturelle Dimension, haben eine zeitliche Dimension. Das heißt, die Begrifflichkeit von Ethik und Nachhaltigkeit ist hier und heute im Mitteleuropa des Jahres 2024 eine etwas andere als in Europa vor 20 Jahren oder als heute im arabischen Raum oder in China. Also das muss uns schon bewusst sein, dass es das objektive Maß der Nachhaltigkeit nicht gibt. Aus meiner Sicht muss man an solche Aufgaben dann immer mit Vielfalt herangehen. Also eben nicht standardisieren, weil das würde ja bedeuten, man muss die eine objektive Wahrheit gepachtet haben. Und das würde ich behaupten, das gibt's bei Ethik und Nachhaltigkeit nicht. Darum bin ich durchaus froh, dass es auch in der Welt der Research-Agenturen eine gewisse Vielfalt gibt.
Dann gebe ich jetzt mal den Faust. Reinhard Friesenbichler, wie hältst du's mit der Nachhaltigkeit? Was ist denn für Sie Nachhaltigkeit? Wie definieren Sie das denn?
Ich bin ein Anhänger der unter Anführungszeichen alten Nachhaltigkeitsdefinition, wo man von den drei Säulen spricht, von der ökonomischen Säule, von der ökologischen und der sozialen Säule. Und diese drei Säulen stehen nicht unabhängig nebeneinander, sondern bedingen sich, stärken sich gegenseitig. Das ist das klassische Konzept der Nachhaltigkeit und dem hänge ich immer noch an. Und ich habe in diesen letzten 25 Jahren schon viele, viele Begriffe kommen und auch wieder gehen sehen. ESG, SRI, Impact Investment, ethisches Investment, hieß meine Diplomarbeit seinerzeit. Das beeindruckt mich wenig. Aus meiner Sicht ist der Begriff der Nachhaltigkeit einer, der da darüber steht und das alles in sich vereint.
Also die drei Säulen der Nachhaltigkeit, dann die Nachhaltigkeit, so stelle ich mir das vor, als Dach, die von diesen drei Säulen getragen werden. Macht man damit eigentlich nur Freunde?
Nein, ganz sicher nicht, weil jede Art der Bewertung, zum Beispiel im Kontext mit einem Nachhaltigkeitsindex, bedeutet, dass zumindest genauso viele Unternehmen, wie man hereinnimmt, draußen bleiben müssen oder vielleicht sogar vor die Tür gesetzt werden. Also da gab es zumindest in der Anfangsphase des Phoenix durchaus auch Widerstand von einigen Emittenten. Das hat sich mittlerweile geändert. Also das Bestreben, sich zu bemühen, in den Index hineinzukommen oder überhaupt allgemeiner gesprochen in puncto Nachhaltigkeit gut und innovativ dazustehen, ist mittlerweile Standard geworden. Es gibt kaum mehr jemand, der das gänzlich ausklammert.
Ich will jetzt vielleicht so eine kleine Klammer machen, so eine kleine Wolte. Wir haben in Deutschland das Thema die Tage gehabt, Katjes. Katjes wirbt mit Nachhaltigkeit. Also 100% klimaneutral sind unsere Gummibärchen. Das hat jetzt auch die Gerichte beschäftigt. Es gab jetzt ein Urteil. Die Unternehmen müssen dem Verbraucher sagen, wie sie dieses Thema Klimaneutralität definieren. Was bedeutet das jetzt für Ihr Geschäft, für Ihre drei Säulen?
Da stecken zwei Aspekte drinnen, nämlich zum einen, wie nachhaltig ist das Unternehmen bzw. dessen Produkte in materieller Hinsicht? Und die zweite Dimension ist, wie kommuniziert das Unternehmen darüber? Und was für uns in unserer Bewertung an allererster Stelle steht, ist, was ist tatsächlich der Nachhaltigkeitsimpact eines Produktes? Und ob jetzt eine Süßigkeit klimaneutral ist oder nicht, das ist nur eine Dimension und ich halte sie nicht einmal für so entscheidend, sondern viel spannender ist, was trägt dieses Produkt, also diese Produktgruppe zu Aspekten wie gesunde Ernährung oder allgemein gesagt Ernährung bei. Was macht's mit unserer Esskultur? Was macht's mit den Verhaltensweisen der jungen Leute? Und da würde ich mich eher diesen Aspekten jetzt abarbeiten als Nachhaltigkeitsanalyst und gar nicht so sehr daran, wie es hier um eine eventuelle Klimaneutralität steht.
Nachhaltigkeit ist ja fast so ein bisschen wie das Idealgewicht, also auch die Diskussion dann und wie man persönlich dann damit umgeht oder wie Unternehmen damit umgehen. Es ist, ja, jeder weiß, es ist irgendwo wichtig und richtig, sich darum zu kümmern, aber es ist dann doch so ein bisschen abhängig von der Tagesform. Ist das jetzt ein Trend, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Ein Trend vielleicht seit 25 Jahren? Oder sind wir doch schon irgendwo dabei, dass es ein Standard ist und dass die Unternehmen und die Anleger daran eigentlich gar nicht mehr vorbeikommen?
Also es ist mittlerweile eindeutig so, dass man als Kapitalmarktakteur, und damit meine ich jetzt sowohl den Anbieter von Finanzprodukten bis hin zu einer Börse, als auch als Investor daran nicht mehr vorbeikommt. Und unsere Austrian ESG Funds Survey, die wir jetzt per Ende 2023 wieder gemacht haben, zeigt, dass 48% aller österreichischen Investmentfonds, also Fonds österreichischer Kapitalanlagegesellschaften, in irgendeiner Form Nachhaltigkeit integriert haben. Also das ist eindeutig ein Breitenthema. Das heißt nicht, dass es darüber hinaus noch modische, unter Anführungszeichen, Überlagerungen gibt. Also beides findet statt. Nur eines kann man mittlerweile ganz sicher sagen, um Nachhaltigkeit kommen Sie am Kapitalmarkt nicht mehr herum.
Und aus Sicht der Unternehmen, warum ist es wichtig für ein Unternehmen, nachhaltig zu sein, zu wirtschaften, vielleicht sogar so zu wirtschaften, dass man im Phoenix auftaucht, außer dass es beim Wiener Börsepreis einen Pokal gibt?
Weil sich hinter der nachhaltigen Art, ein Unternehmen zu führen und zu steuern, auch eine Art von Wertmanagement verbirgt. Das heißt, tendenziell gelingt es Unternehmen mit einer nachhaltigen Produkt- und Managementstrategie stabiler durch die Unwägbarkeiten der Konjunkturen zu kommen. Tendenziell gelingt es diesen Unternehmen, treuere Kunden zu finden, ein besseres Image zu haben und auch eine stabilere Investorenbasis zu haben und letztlich damit auch ein Stück weit höher bewertet zu sein an den Kapitalmärkten. Also für Unternehmen ist die nachhaltige Strategie mittlerweile ein anerkannter ökonomischer Erfolgsfaktor. Und da kommen wir wieder zu den drei Säulen. Die ökonomische Säule verknüpft sich mit der sozialen und mit der ökologischen.
Welche Rolle spielt dann da der Anleger? Warum ist das jetzt wichtig wieder für den Anleger? Man sagt ja landläufig, ja, Nachhaltigkeit kannst du machen, kostet halt Geld, frisst Rendite.
Ja, das ist ein überholtes Bild von Nachhaltigkeit und das kommt aus einer Zeit, wo man Umweltschutz als End-of-Pipe-Lösung gedacht hat. Heißt dann am simplen Beispiel, die Fabrik verursacht Dreck und den Dreck filtert man raus, indem man am Ende des Prozesses einen Filter an den Schornstein montiert und diesen Schmutz da rausnimmt. Und dieser Filter kostet Geld und macht aber das Produkt nicht besser. Also das ist Umweltschutz rein als Kostenfaktor gedacht. Die moderne Denke von Ökologie oder Umweltschutz ist integrierter Umweltschutz. Das bedeutet, man beginnt im Produktionsprozess schon zu denken oder mitzudenken, wie kann ich Energiekosten senken? Wie kann ich meinen Materialzuschnitt so optimieren, dass ich weniger Abfälle habe? Und diese Beispiele, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, die sind ökologisch sinnvoll und gleichzeitig ökonomisch sinnvoll. Und diese Art von integriertem Umweltschutz oder integrierter Sozialpolitik, unternehmerischer Sozialpolitik, die ist durchaus kompatibel mit den Zielen der Gewinnoptimierung und damit auch mit dem Börsenerfolg.
Können Sie das belegen, konkretisieren? Haben Sie Zahlen?
Das lässt sich am allerbesten auf einer Metaebene belegen, indem man nämlich einen Nachhaltigkeitsindex zur Hand nimmt. Und ein solcher misst ja die Börsenperformance und damit letztlich den dahinterstehenden Unternehmenserfolg eines Samples an nachhaltigen oder nachhaltigeren Unternehmen im Vergleich zu einem Gesamtmarkt. Und hier gibt es mittlerweile schon eine ganz, ganz große Zahl an Indizes, aber auch an Kapitalmarktstudien, die belegen, dass eben diese Nachhaltigkeitskriterien, diese Nachhaltigkeitsauswahl langfristig und im Durchschnitt Ertragsvorteile bietet.
Ja, dieser Index, der wird von Ihnen einmal im Jahr neu zusammengestellt. Aktuell ist das jetzt auch passiert. Und hat es eine Änderung gegeben. Die Österreichische Post ist aufgenommen worden und die RBI ist rausgefallen. Was sind denn die Kriterien für diese Entscheidung gewesen?
Grundsätzlich hat der Phoenix Nachhaltigkeitsindex auf der ersten Filterebene ein Set an Ausschlusskriterien. Das sind Aspekte, die aus Sicht der Nachhaltigkeit grundsätzlich inkompatibel sind. Das sind Dinge wie Rüstungsproduzenten, Dinge wie Atomenergie, Kohleproduktion und so weiter. Diese Kriterien werden aber jetzt in unserem österreichischen Sample gar nicht allzu oft schlagend. Aber der wirklich spannende Teil dieses Auswahlprozesses sind die sogenannten Positivkriterien. Und das sind in Summe circa 100 einzelne Aspekte, die jetzt jeweils diesen drei Säulen der Nachhaltigkeit zuordnenbar sind. Vielleicht als Beispiele: zur sozialen Säule zählt der Stakeholder-Mitarbeiter. Und zum Stakeholder-Mitarbeiter gibt es Kriterien wie zum Beispiel faire Entlohnung, Ausbildung und Motivation der Mitarbeiter, Gerechtigkeit und Diversität, also lauter Aspekte, die jetzt ethisch und ökonomisch relevant sind. Und diese 100 Kriterien versuchen wir bestmöglich, alle können wir nicht immer erfassen, für alle Unternehmen im Phoenix-Basisuniversum zu erfassen. Und jedes Unternehmen, das dann insgesamt ein ausreichend hohes Rating hat, wird dann in den Phoenix aufgenommen. Das sind im Schnitt ungefähr 20 Unternehmen, die bei der jährlichen Recomposition im Juni in den neuen Phoenix hineingenommen werden.
Und diese Recomposition, die war jetzt aktuell gewesen. Und wie gesagt, österreichische Post rein und RBI raus. Was waren jetzt da vielleicht die entscheidenden Kriterien, wenn Sie sagen, wenn man jetzt 100 Kriterien, dann gab es vielleicht so ein Fotofinish?
Es gibt viele Fotofinische und es ist selten so, dass es jetzt zu einzelnen Unternehmen irgendeine ganz, ganz große und alleinig ausschlaggebende Story gibt, sondern das ist ein bisschen wie im Fußball. Es ist einfach die langfristige, harte Arbeit an Fitness und Strategie, die ein Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit gut macht. Und bei der Post im Konkreten hat das natürlich viel zu tun mit der Art und Weise, wie die Logistik, wie die Zustellung erfolgt. Ja, und die Post setzt seit vielen Jahren schon auf klimaneutrale Zustellung, setzt auf E-Mobilität und ist natürlich auch ein Träger dieses neuen Konsumstils, dass man nicht mehr so sehr in das Einkaufszentrum fährt oder sich im Geschäft was besorgt, sondern eben sich etwas zustellen lässt. In diesem Kontext ist die Post als einer der Marktführer in Österreich seit diesem Jahr eben wieder über der Phoenix-Aufnahmeschwelle und damit Teil des Index. Sie sehen, da ist jetzt gar keine einzelne besonders aufregende Geschichte, sondern es ist das Bemühen um Nachhaltigkeit in der Breite. Eine einzelne Geschichte gibt es jetzt aber vielleicht doch beim zweiten Fall. Es gab eine zweite Indexänderung, nämlich wurde die Raiffeisenbank International aus dem Phoenix herausgenommen. Und das hat jetzt insbesondere damit zu tun, dass die allseits bekannten Russland-Aktivitäten noch nicht abgebaut werden konnten. Und das hat die ganzen Risikoindikatoren in unserem Modell, nämlich nicht nur einen, sondern auf großer Breite, erhöht und damit das Nachhaltigkeitsrating der Raiffeisen unter die kritische Phoenix-Schwelle gebracht. Da sehen wir durchaus die Perspektive, dass wenn die Russland-Thematik eines Tages bereinigt ist, dass sich das dann schlagartig wieder lösen kann. Aber derzeit stellt sich das Rating als nicht phoenix-tauglich dar.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sich die Raiffeisenbank, dass sich die RBI damit tröstet ein Stück weit, dass drei der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds unter den Top 5 zu finden sind.
Das ganz sicher, und das spiegelt sich auch wieder, dass im Raiffeisen-Konzern insgesamt die Nachhaltigkeitsbemühungen sehr, sehr ausgeprägt sind. Also das ist jetzt keine generelle Aussage über das Haus Raiffeisen, sondern rührt einzig von diesem großen Exposure im Risikomarkt Russland her.
Herr Friesen-Bichler, wie nachhaltig sind Sie?
Persönlich, ich versuche möglichst umweltschonend mich fortzubewegen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Also Flugreisen sind bei mir was ganz, ganz Seltenes. Ich versuche, Produkte möglichst lang zu nutzen. Es ist mir persönlich ein großer Schmerz, irgendwas nach kurzer Lebensdauer entsorgen zu müssen. Und als Besitzer und Bewohner eines denkmalgeschützten Hauses versuche ich einfach, alles, was alt ist und alles, was ja auch einen gewissen kulturellen Wert hat, möglichst zu bewahren und zu erhalten.
Reinhard Friesen-Bichler, Gründer und Kopf und Rückgrat der RFU Research GmbH und damit einer der entscheidenden Partner des Phoenix Nachhaltigkeitsindex. Danke fürs Interview.
Danke sehr, sehr gerne.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.